Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zum Monatsende lädt Reflex der Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft zum Gespräch ein über ihren eigenen Kulturmonat. Gast im April ist Michael Hagner. Er ist der Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschaftsforschung an der Zürcher ETH. 1960 ist er in Bochum geboren und er hat Medizin und Philosophie studiert. Profiliert hat er sich als Historiker der Hirnforschung. 2008 ist dem vielseitigen Forscher für seine Publikationen der angesehene Sigmund Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen worden. Und das ist noch nicht alles. Jüngst hat er ebenso über die Zukunft der Geisteswissenschaften wie über die Unverzichtbarkeit des Mediums Buch berichtet. Hans-Ulrich Probst hat Michael Hagner als Monatsgast befragt.
Herzlich willkommen, Michael Hagner. Wir führen dieses Gespräch in Ihrem Büro an der Remistraße in Zürich, im Gebäude eines der kulturellen Leuchttürme der Stadt, dem Schauspielhaus nämlich. Der Pfauen möge uns beflügeln. Vorab die Frage, was hat es zu bedeuten, dass der Lehrstuhl für Wissenschaftsforschung und Wissenschaftsgeschichte weder im ehrwürdigen Hauptgebäude noch im Zentrum Höngerberg angesiedelt ist? Ist das ein Symptom für den Stellenwert oder geht es um die Wahrnehmung aus kritischer Distanz?
Das war zunächst ja einmal ein Zufall, dass das ein Gebäude war, das die ETH vor 7 Jahren ungefähr gerade angemietet hatte und zufällig mein Kollege Michael Hampe und ich nach Zürich berufen wurden, genau zu der Zeit. Und jetzt haben wir uns das natürlich so zurechtgelegt, dass das hier die kulturelle Speerspitze der ETH ist. Das heißt, wir sitzen hier in einem Gebäude, wo eben auch das Schauspielhaus ist. Gegenüber ist das Kunsthaus. Und damit zeigen wir einfach hier in der Stadt Flagge von der ETH. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Nun also zu Ihrem kulturellen April. Was ist Ihnen da begegnet, aufgefallen?
In diesem kulturellen April ist mir, wenn ich ehrlich bin, vor allen Dingen mein eigenes Buch aufgefallen, an dem ich nämlich immer noch sitze, obwohl es schon so gut wie fertig ist. Und wenn man ein Buch fertigstellt, das dann auch ein paar Monate später schon erscheinen soll, dann nimmt man die Kultur um sich herum eigentlich fast nicht wahr. Und da ich ja den normalen Semesterbetrieb hier an der ETH sowieso auch mache, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich ganz entgegen meinen sonstigen Wünschen und Leidenschaften ein Büchlein gelesen habe und mich ansonsten eigentlich überhaupt nicht umgetan habe, sondern wirklich mit dem Buch beschäftigt war.
Ist das auch vielleicht symptomatisch für die aktive Generation? Also ist der Kulturkonsum etwas für die studierende Generation und dann für die Pensionierten und die, die mitten im Arbeitsprozess stehen, kommen gar nicht dazu?
Ja, wenn da eine statistische Untersuchung gemacht werden würde, fürchte ich, dass die Ihnen recht geben würde. Ich möchte mich aber eigentlich gar nicht so gerne damit abfinden. In früheren Zeiten war es ja so, dass man gesagt hat, ja, die Frauen lesen sehr viel, sind sehr gebildet, lesen Romane. Die Männer lesen nicht so viel, weil sie erstens nicht die Zeit haben und zweitens sie das vielleicht auch ein bisschen als eine minderwertige Tätigkeit betrachten. Finde ich alles ganz schrecklich, muss ich Ihnen sagen. Nein, ich bin eigentlich, ja, nennen Sie es doch eine Kultursau. Also ich mag das, in Konzerte zu gehen, ich mag es, in die Oper zu gehen, ich mag es, im Theater zu sitzen, Ausstellungen zu besuchen. Und ich leide dann eigentlich immer ein bisschen, wenn ich das nicht kann.
Nun, aber eben, Sie sind daran, ein Buch fertigzustellen, das auch bereits angekündigt ist. Und der Zufall will es, dass es auch thematisch eine große Aktualität bekommen hat. Ja. Stellen Sie doch kurz dieses Projekt. Es ist angekündigt als Der Hauslehrer, die Geschichte eines Kriminalfalls und wird in einer neuen Reihe Sachbuch des Surkamp Verlags im Herbst erscheinen.
Es wird im Herbst, im September im Surkamp Verlag erscheinen und es ist die Geschichte eines Jurastudenten der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, der 1903 als Hauslehrer angestellt wird, um die zwei Söhne eines der ersten Bankiers des Deutschen Kaiserreichs, nämlich des Direktors der Deutschen Bank, zu unterrichten. Diese beiden Söhne sind etwas verwöhnt und ein bisschen müßiggängerisch und wollen gar nicht so arbeiten, wie die Eltern sich das vorstellen. Er unterrichtet die privat und dann passiert eine Geschichte, die immer mehr eskaliert. Am Ende ist es so, dass der eine der beiden Jungen tot ist, gestorben, wie man dann feststellt, an Misshandlungen, an körperlichen Misshandlungen. Und es kommt dann zu Ermittlungen, zum Prozess. Dieser Prozess ist einer der großen Skandalprozesse des Kaiserreichs, wird also weltweit wahrgenommen. Und quasi die ganze Öffentlichkeit ist durch diesen Fall erregt, diskutiert. Es geht um grundlegende Fragen dann von kindlicher Sexualität, von perverser Sexualität, von Aufsichtspflicht und Sorgfaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern. Es geht um die Legitimation der Prügelstrafe, die in der Pädagogik damals weit verbreitet war oder eigentlich normal war. Es geht um Onanie, um Masturbation, also eben die verbotene kindliche Sexualität.
Die diesen Jungen ausgetrieben werden sollte.
Diesen Jungen ausgetrieben werden sollte, und damit wurden diese Prügelstrafen gerechtfertigt. Und es ist dann nie so richtig klar geworden, was haben die dann eigentlich wirklich gemacht. Da fangen für mich dann als Historiker natürlich auch schwierige Fragen an, nämlich die, was kann ich eigentlich sagen, wenn ich die Akten, die in erfreulichem Umfang noch vorhanden sind, die Prozessakten studiere und mir ansehe, welche Aussagen kann ich dann eigentlich über die damaligen Ereignisse machen? An diesem Projekt sitze ich seit 5 Jahren und seit 4 Monaten habe ich irgendwie das Gefühl, seit Ende Januar, das Gefühl, dass mir irgendwie die Geschichte da im Nacken sitzt, in der Weise, dass vieles von dem, was ich da problematisiere und analysiere und versuche zusammenzubringen, eben in der zeithistorischen Konstellation 1903 nun auf einmal in etwas veränderter Form, aber gar nicht so anders in den 70er, 80er, 90er Jahren wiederkehrt. In ganz unterschiedlichen Milieus natürlich. Einerseits die katholischen Schulen und Internate, andererseits die Reformschulen. Von Reformschulen handelt mein Buch auch, denn das fängt genau um 1900 an. Da staune ich dann schon nicht schlecht, wie da Dinge sich zusammenfügen, und dementsprechend wird natürlich diese Situation dann die Rezeption des Buches, wenn es im September kommt, auch ziemlich stark prägen.
Ja, dieser Fall Diepold hat ja sogar zu dem Begriff Diepoldismus geführt, also ja, zu dieser Sadismus kombiniert mit sexuellem Voyeurismus oder sexuellem Interesse. Und was einem natürlich auch einfällt, ist sicher einer der wichtigsten Filme des letzten Jahres.
Das Weiße Band
von Michael Haneke, der ja auch diese verkorkste Mischung aus Brutalität, Prügelstrafe, unterdrückter Sexualität bei jungen Menschen ja zu jener Zeit, also im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts thematisiert. Also eine unheimliche Kontinuität.
Das macht einen dann im positiven Sinne eigentlich sehr nachdenklich, dass offensichtlich zur selben Zeit zwei sehr unterschiedliche Menschen, bei denen nur gewisse Namensähnlichkeiten festzustellen sind, aber ansonsten doch sehr unterschiedlich sind, anfangen sich mit einem Thema zu beschäftigen, das sehr ähnlich liegt, auch zeitlich ähnlich liegt, vom Milieu her ähnlich liegt. Meine Geschichte, dieser Kriminalfall, spielt sich zum Gutteil eben auch auf dem Land ab, in einer katholischen Region in Bayern. Und als ich Freunden und Bekannten erzählt habe von dem Buch seit dem letzten Herbst, wo ich dann ja schon relativ weit war damit, sagten alle zu mir, hast du Hanekes Weißes Band gesehen? Ich sagte immer, nein, habe ich noch nicht gesehen. Und ich sage Ihnen, ich habe es bis auf den heutigen Tag noch nicht gesehen, weil ich Haneke so sehr schätze und seine Bildwelten so bewundere, dass ich, und weil sie so stark sind und ich mir einfach das ersparen wollte, diese starken Bildwelten gewissermaßen in mein Buch eintreten zu lassen. Das heißt, ich mache das Buch erst fix und fertig. Und wenn ich die Druckfahnen habe und ich dann nichts mehr ändern kann, und das wird in wenigen Wochen, in 3 Wochen der Fall sein, dann werde ich sofort diesen Film schauen.
Es ist natürlich auch eine faszinierende Epoche, also dieses erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die jungen Törleß von Musil ist dann 1906, die Abhandlung zur Sexualität von Sigmund Freud 1905. Also da bricht das auf und eben beschäftigt uns bis in die entsprechenden Nuller- und Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts.
Ja, das ist genau das. Um diese Zeit wird die kindliche Sexualität in einer anderen Weise thematisiert, als es bis dahin der Fall gewesen ist. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch ist ja, wie das Michel Foucault ganz richtig genannt hat, ein Krieg gegen die Onanie geführt worden. Es war eines der großen Sexualitätsdispositive, von denen aus über Sexualität geredet wurde und mit denen Sexualität verstanden wurde als etwas, das, noch einmal Foucault, über die Wahrheit des Menschen etwas sagt. Also der Mensch wurde als ein sexuelles Wesen definiert und das fängt eben in der Kindheit an. Und die Literatur, die Sie ansprechen, die im frühen 20. Jahrhundert erscheint, und Sie haben ja jetzt nur die beiden prominentesten Beispiele genannt, Sigmund Freuds drei Abhandlungen und Musils Törleß, die bringen das einfach auf eine neue Ebene, indem Freud eben hergeht und das Ganze mal deeskalieren lässt, indem er sagt, also all das, was über Krankheit, über Perversion, über ein völliges Entgleisen der Persönlichkeit da gesagt wird, dass die Onanie also ein düsterer, unheimlicher Feind aufgebaut wird, das ist doch nun alles übertrieben. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen zurückfahren und mal zeigen, welche Rolle eigentlich diese Sexualität für die ganze Persönlichkeitsentwicklung spielt. Und bei Musil ist es ja so, im Törleß, dass hier diese Sexualität gleich mit Sadismus und Macht zusammengebracht wird. Und da sind wir dann wiederum bei meinem Buch. Der Sadismus-Diskurs ist ja zu der Zeit 1903, 1904 noch ganz jung. Krafft-Ebing führt diesen Begriff überhaupt ja erst 1890 ein. Und es dauert nur wenige Jahre, bis eigentlich jeder halb gebildete Mensch weiß, was das ist. Und Sadismus und der Marquis de Sade bevölkern dann einfach so die Albträume eines Bürgertums, das sich als einigermaßen normal versteht und an der Sexualität auch durchaus interessiert ist. Und um diesen Sadismus herum ranken sich dann natürlich ganz viele Phantasmen und ganz viele Ängste und Traumata, die also sich dann einfach, die dann eine Verdichtung finden in solchen Geschichten wie Musils Törleß, aber eben auch in einem Skandalprozess wie dem Dippold-Prozess. Denn, wie Sie ganz richtig gesagt haben, ist Sadismus dann das Thema. Es ist eigentlich nie wirklich nachgewiesen worden, ob das jetzt Sadismus, sadistische Motive im Hintergrund standen. Aber genau darum geht es in den öffentlichen Diskussionen. Und tatsächlich ist es dann so, dass in den Sexualwissenschaften der Diskurs über den Sadismus durch diesen einen Fall in eine neue Richtung gelenkt wird.
Wie schreibt man ein solches Buch, das ja fast romanhafte Züge trägt und auch ein Wust von, es ist ja auch Mediengeschichte, also da gab es schon eine enorme Aufmerksamkeit.
Man schreibt ein solches Buch, indem man an die Grenzen seiner Fähigkeiten geht, ich zumindest. Ich habe bisher wissenschaftliche Bücher geschrieben, bei denen ich mich bemüht habe, so klar und so deutlich wie möglich zu schreiben. Das ist mir vielleicht zu einem gewissen Maß gelungen.
Ja, Sie wurden immer dafür ausgezeichnet, auch mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa vor 2 Jahren.
Was,
eine der höchsten Anerkennungen in dem Bereich.
Was für mich eine unglaubliche Bestätigung war und ich gestehe ehrlich, mir auch ein bisschen Rückenwind gegeben hat, zu experimentieren und die Form meines Schreibens noch ein bisschen weiter zu treiben. Das heißt, dieses neue Buch fängt eigentlich als eine Novelle an. Ich erzähle zunächst einmal diese Geschichte, ohne großartig zu urteilen, ohne jetzt als Historiker oder als Diskursanalytiker oder als Richter da zu intervenieren, sondern ich beobachte die Figuren vielleicht dabei, wie sie handeln, wie sie agieren. Und das kommt ohne Theorie aus. Ab und zu mache ich mal so einen Ausblick auf die theoretischen Zusammenhänge der Zeit, aber dann gehe ich wieder in die Geschichte zurück. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr wird es dann eigentlich eine Wissensgeschichte. je mehr Institutionen dazukommen, also das Gericht, die Presse, die Psychiater, die Publizisten, dann andere Wissenschaftler, desto theoretischer wird es dann. Aber natürlich, diesen erzählerischen Gestus habe ich auch in meiner theoretischen Analyse nicht aufgegeben. Das heißt, ich versuche einfach, diesen Unterschied zwischen Erzählung und theoretischer Analyse zu sprengen und da eine neue Form zu finden. Und inwieweit mir das gelungen ist, das müssen dann einfach die Leser ab September entscheiden.
Wenn Sie jetzt so viel Energie in dieses Buch stecken, ist das ja auch Ausdruck eines großen Vertrauens ins Medium-Buch.
Ja, und dieses Vertrauen werde ich hoffentlich für den Rest meines Lebens auch nie loswerden. Sie spielen natürlich an auf ein anderes, neues Beschäftigungsgebiet von mir, nämlich die Gegenwart und Zukunft des Buches als Buch. Genau. Im Verhältnis zum E-Book, zum Aufsatz oder überhaupt zur Online-Publikation, da habe ich eine Meinung zu. Und die Meinung läuft darauf hinaus, dass wir wenigstens in den Geisteswissenschaften nicht ohne Not auf das Buch verzichten sollten, weil dann ansonsten zu befürchten steht, dass sich die Geisteswissenschaften in einer unvorteilhaften Weise verändern. Aber inwiefern? Das ist natürlich eine offene Frage. Ich bin mir da nicht so sicher, in welche Richtung das gehen wird. Sie fragen, inwiefern.
Also was sind die Risiken?
Die Risiken für die Geisteswissenschaften scheinen mir die zu sein, dass die Dignität, dass die Würde und die Fähigkeit der Geisteswissenschaften zu einem komplex angelegten und durchgeführten Argument, sei es in einem historischen Buch, sei es in einem kunsthistorischen Buch, sei es in einem philosophischen Buch, sei es in einem anderen Bereich, dass dieses komplex durchgeführte Argument am ehesten in einem Buch sich artikulieren kann. Und wenn wir diese Art von Komplexität eines Gedankengangs aufgeben, wenn wir dieses Genre schnell aufgeben, dann kommen wir dahin, wo die Naturwissenschaften schon sind, nämlich in den sogenannten Smallest Publishable Units. Das heißt, dass also bestimmte Forschungsprojekte aufgespalten werden in kleine Projektchen, die also dann auch separat veröffentlicht werden, was dann einfach für die Publikationsliste gut ist. Das ist bei den Naturwissenschaften jetzt nicht so schlimm, ob man jetzt einen komplexeren Aufsatz von 20 Seiten veröffentlicht oder drei weniger komplexe zu jeweils 7 Seiten. Es ist nicht so wichtig, aber ich glaube, dass in den Geisteswissenschaften sich da kategorial etwas verändern würde.
Wenn man nur noch so häppchenweise,
publiziert und rezipiert, das sind ja zwei Prozesse, die zusammengehören. Ich sehe natürlich auch, dass das Leseverhalten sich weitgehend ändert und das konzentrierte Lesen eher durch ein Scannen und Scrollen ergänzt, zum Teil abgelöst wird. Auch das scheint mir nicht ganz unproblematisch zu sein, obwohl wir alle das natürlich tun.
Es gab ja jetzt gerade diese Untersuchung über die problematischen Folgen von Multitasking, das gehört ja auch da hinein.
Das gehört auch damit hinein, dass unser Gehirn einfach nicht darauf vorbereitet ist, durch die Evolution, durch die biologische Evolution, nicht darauf vorbereitet ist, nun 5 Dinge gleichzeitig zu machen, sondern schön eins nach dem anderen. Und wenn wir das tun, dann tun wir unsere Aufgabe einfach schlechter. Nun müssen wir nicht jede Aufgabe perfekt erfüllen. Es gibt andere Bereiche, in denen sollte man es so gut machen, wie man es kann. Und dazu gehören einfach bestimmte Kulturtechniken dazu. Man kann ja auch nicht beispielsweise in der Mathematik das alles mal nur so ungefähr machen, sondern es muss einfach stimmen und es muss präzise sein. Und das würde ich eigentlich für die Geisteswissenschaften auch verlangen.
Und für die Literatur?
Für die Literatur sowieso. Also der Bereich der Kunst zeichnet sich ja nun gerade durch Präzision und durch eine gewisse Ökonomie, auch durch ein Weglassen und durch eine Genauigkeit des Entwurfs auch aus. Diese Diskussion hat man ja nun gerade gehabt im Zusammenhang mit Helene Hegemann und mit den Blogs und mit der Frage des Plagiats. Und ich muss sagen, dass ich da jemandem wie Thomas Hettche von ganzem Herzen zustimme, der sagt, es kommt doch überhaupt nicht darauf an, dass Schriftsteller irgendeinen Blog haben oder jetzt in irgendeinem neuen Medium veröffentlichen. Darum geht es überhaupt nicht. Schriftsteller gehen her und schreiben einen Roman oder eine Novelle oder ein Gedicht, weil sie glauben, dass sie in dieser Form, in diesem Genre das, was sie sagen wollen, am besten ausdrücken können. Und daran wird es dann auch gemessen werden. Nicht daran, ob das ein Blog ist oder ein E-Book oder ein Taschenbuch oder sonst etwas. Und da bin ich natürlich völlig mit einverstanden. Ein guter Text ist natürlich auch im Netz ein guter Text. Das ist überhaupt keine Frage. Dennoch bin ich der Ansicht, dass ein guter Text in einem materiellen Buch eine Wirkung zu entfalten vermag, die er im Netz nicht entfalten kann. Das heißt, diese Adventsstimmung, diese Pfingststimmung, das sind zwei verschiedene Dinge, aber beides ist sehr aufgeladen, ist sehr messianisch bei den Leuten, die also den Untergang des Buches fast selig herbeireden wollen, die sind, glaube ich, ziemlich schief gewickelt.
Thomas Hettche hat ja auch betont, dass in die Literatur bisher nicht revolutioniert wurde durchs Netz, dass sich da auch in der ganzen Hypertext-Diskussion Ernüchterung eigentlich breit macht. Würden Sie das aus der historischen Betrachtung der letzten 15 Jahre bestätigen?
Also die Qualität der wissenschaftlichen Texte, der geisteswissenschaftlichen Texte in den Fächern, die ich überblicke, ist durch das Netz in keiner Weise revolutioniert worden. In keiner Weise.
Michael Hagner, Sie haben sich zuvor als Kultursau geoutet, auch wenn jetzt wenig Zeit blieb im letzten Monat. Trotzdem die Frage, was hätten Sie gern gesehen, gehört? Wohin zielt Ihre Neugier vor allem und wie erleben Sie das in Zürich?
Meine Neugier in Zürich? Naja, das ist ja eine interessante Sache, dass man an dem Ort, an dem man lebt, gar nicht so viel die kulturellen Möglichkeiten ausschöpft. Sobald man in einer anderen Stadt ist, rennt man ins Museum, schaut, was wird da jetzt im Theater gezeigt, was war da nochmal besonders positiv besprochen worden, kannst du das nicht vielleicht sehen? Das ist ein Phänomen, was jetzt nichts mit Zürich zu tun hat, das ging mir auch so, als ich in Berlin war. Irgendwann lebt
was
man dann in einer Stadt,
ist,
was vor der Haustür ist, nimmt man gar nicht so mit. Also ich werde in den nächsten Wochen sicherlich jetzt noch mehr die Sammlung Bürle hier gegenüber anschauen. Das ist ganz klar. Eine Sache habe ich natürlich doch gesehen, die quasi fast vor der Haustür liegt. Und da weiß ich im Moment gar nicht, ob die Ausstellung noch läuft. Die Ausstellung Surrealismus und Fotografie im Fotomuseum Winterthur ist ausgezeichnet. Hat mich sehr beeindruckt und ich bin da eigentlich sehr schlecht gelaunt hingegangen, weil ich dachte, schon wieder eine Surrealismus-Ausstellung, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch so viele schon gehabt in den letzten Jahren. Und dann geht man dahin und ist aber doch schwer beeindruckt, was da alles zusammengetragen worden ist, auch an Bildern, die man eigentlich noch gar nicht gesehen hat. Das habe ich immerhin doch gesehen, aber das war, glaube ich, auch schon wieder im Februar oder März, wenn ich mich nicht täusche. Und ansonsten möchte ich in den nächsten Wochen, wenn ich dann ein bisschen Luft habe, mal schauen, was in den Galerien so läuft, was an neuen Ausstellungen da passiert.
Also die bildende Kunst.
Die bildende Kunst im Moment, gerade Fotografie, das ist ein Feld, was ich seit vielleicht 7, 8 Jahren für mich entdeckt habe und ich da immer noch wieder neue Sachen entdecke, die mich faszinieren. Und dann sehe ich mal weiter.
Sie haben die ersten 20 Jahre im Ruhrgebiet verbracht, dann rund 20 Jahre in Berlin, jetzt Zürich. Das Ruhrgebiet ist jetzt Kulturhauptstadt dieses Jahr. Wenn Sie diese drei Szenen vielleicht vergleichen müssten, was fällt Ihnen auf?
Also aus dem Ruhrgebiet bin ich natürlich sehr lange weg. Ich bin da aufgewachsen und so auf eine etwas kokettierende Weise sehe ich das auch als meine Heimat an, nach wie vor. Aber ich bin jetzt 30 Jahre da weg.
Aber noch Borussia Dortmund-Fan.
Ich bin ein großer Borussia Dortmund-Fan und daran wird sich auch überhaupt nichts ändern. Das ist gewissermaßen meine Verbindung zur alten Heimat, also zu der Stadt Dortmund, in der ich aufgewachsen bin. Ansonsten habe ich da eigentlich keine Verbindung mehr hin. Und Wenn ich jetzt über das Ruhrgebiet als Kulturregion nachdenke, dann ist das ja eine Floskel, die eigentlich schon seit 30 Jahren gültig ist. Das heißt, als ich da weggegangen bin, gab es diesen Spruch eigentlich auch schon. Damals war kein anderer als Klaus Peimann Direktor des Schauspielhauses Bochum. In Bochum. Und der sagte damals, als er anfing, genau das. Das Ruhrgebiet ist eine faszinierende Kulturregion wie New York und die muss man einfach bespielen. Und das tut das Ruhrgebiet offensichtlich seit 30 Jahren mit unterschiedlichem Erfolg, aber sicherlich mit sehr faszinierenden Dingen, die ich nur am Rand zur Kenntnis genommen habe. Und das beobachte ich eigentlich aus der Ferne. Ich muss auch sagen, ich war natürlich 1980 froh, da wegzukommen. Ich ging nach Berlin. In der Berlin war die Schaubühne, die als so eine Art Tempel des Theaters angesehen wurde. Da war die Oper, da waren andere Theater, da waren wunderbare Buchhandlungen. Und das habe ich in den 80er Jahren auch weitlich ausgenutzt. Nun, Berlin ist sicherlich einer der faszinierendsten Orte für Kultur auf diesem Erdball da. Ich glaube, da beißt die Maus gar keinen Faden ab. Was nun Zürich betrifft, ist das ja eine Stadt, die sich eigentlich sehr viel leisten kann, wo im Moment ja interessante Umbrüche passieren. Am Opernhaus steht ein Umbruch bevor. Das Schauspielhaus ist gerade darin mit der neuen Intendanz. Das Neumarkttheater eigentlich auch immer noch. Und davon kann man sich erwarten, dass da neue spannende Dinge passieren. Das hoffe ich auch sehr. Als ich hierher kam, war ja Christoph Marthaler noch umstrittener Chef des Schauspielhauses. Und ich hatte den Eindruck, dass Marthaler Ausdruck einer veränderten Identität von Zürich war. Nämlich Marthaler hat Leute und Ideen und Projekte in diese Stadt gebracht, die man bis dahin hier noch nicht gesehen und erlebt hatte. Und das fand ich gut.
Und aus dem Off-Bereich eben auf die
Frauenbühne nicht. Und aus dem Off-Bereich gewissermaßen ins Zentrum geholt. Ob das im Einzelfall ästhetisch dann immer so überzeugend war, das ist eine andere Frage. Ich fand das politisch einfach sehr wichtig. Das ist natürlich etwas, was ich mir für jede Art von Kunst und auch hier in Zürich wünsche, dass das eine politische Bedeutung, eine politische Dimension hat, die vielleicht in den letzten Jahren oder letzten 15, 20 Jahren ziemlich verloren gegangen ist.
Stichwort postmoderne Beliebigkeit. Ja.
Ob das Postmoderne und Beliebigkeit ist, die Postmoderne ist ja unter anderen Vorzeichen eigentlich angetreten. Aber am deutlichsten ist das natürlich im Kunstbereich zu sehen, in der Weise, dass Kunst einfach zu einem weiteren Anlageobjekt für globalisierte Kapitalisten geworden ist. Das hat der Kunst, glaube ich, gar nicht so gut getan. Vieles wird einfach unter diesem Aspekt der Gängigkeit, der Marktgängigkeit verhandelt. Und auch wenn ich durchaus nicht der Meinung bin, dass man nun die Dinge umso mehr fördern sollte, je esoterischer sie sind, das wäre sicherlich auch eine ganz falsche Forderung, die also schnell in einen Dogmatismus führt. Aber Kunst muss nicht eingängig sein. Sie muss widerständig sein. Sie muss ihre eigene Idee und ihre eigene Kraft entfalten können in einer Weise sui generis, die nicht unbedingt auf irgendwelche Komfort- oder Marktgängigkeit schielen sollte. Und schauen wir mal, wie das weitergeht.
Michael Hagner, vielen Dank für diese Auskünfte.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.